Wenn wir uns heute hier an diesem Karfreitag versammeln, dann möchte Jesus Christus Sie alle bedienen. Er will Ihnen heute das so groß machen für dich. Und ich möchte Sie grüßen zu Beginn dieses Gottesdienstes mit dem Wort: Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wir singen miteinander das Lied O Haupt voll Blut und Wunden, 63. Wir singen es nach der ausgeglichenen Melodie, nicht nach der rhythmischen, sondern nach der ausgeglichenen, die Verse 1, 3, 4 und 6. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du Heiland der Welt, wenn wir uns heute versammeln an dem Tag deines Todes, dann mach uns unsere Sünde und unser Übertreten so bitter. Wir sind manchmal so gleichgültig und wir gehen so darüber hinweg, wie wir in unserem Leben so viel Schuld anhäufen. Und du leidest die ganze Not mit, viel tiefer, als wir sie je begriffen haben. Wir wollen dir danken für deine Liebe, mit der du uns bis zum heutigen Tag getragen hast in großer Geduld. Du hast die Hoffnung für uns nicht aufgegeben. Und du hast eine Sühne gestiftet, so dass jeder heute das Leben ergreifen kann. Herr, du siehst tief in uns hinein, du weißt, wo wir alle stehen und wo wir auch mit dir nicht in Verbindung stehen. Gib doch, dass heute durch diesen Gottesdienst wir ganz neu dich aufnehmen als den Herrn und als den Erlöser, der uns frei macht von allen notvollen Bindungen, dass wir dir dienen können mit unserem ganzen Leben. Lass du diesen Tag zu einem Tag der Befreiung und der Freude werden. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Christi, du Lamm Gottes, erbarm dich unser. Amen. Wir lesen aus Lukas 23 von der Kreuzigung Jesu und dem Tod. Lukas 23 von Vers 32 ab. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum, und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuze hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Es gibt ein neueres Passionslied, das viele von uns schon oft gesungen haben. Das Lied von Fritz von Bodelschwing: Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Das ist der Sohn des Gründers der Anstalten Bethel, der ja damals im Dritten Reich die mutige Opposition gemacht hat gegen die Tötung der Kranken. Und da soll dieses Lied das aufnehmen, wie wir in die Fußstapfen Jesu hineintreten. Fritz von Bodelschwing ist 1945 gestorben. Wir singen es aus dem Roten Liedheft Nummer 29. Haben Sie überall dieses Rote Liedheft? 29, alle vier Verse. Thank you. Wir haben in dieser Passionswoche einzelne Verse aus dem Hebräerbrief, den Abendandachten, zugrunde gelegt. Wir wollen das fortführen heute an diesem Gottesdienst und auch am Ostersonntag. Wir haben heute das Wort aus Hebräer 9. Ist ja ganz hinten in den Briefen des Neuen Testaments, der Hebräerbrief. Dort Kapitel 9, Vers 14. Manche Christen, die schrecken beim ersten Lesen des Hebräerbriefes kurz zurück, weil diese Erinnerungen an all die israelischen Gebräuche des Gottesdienstes ihnen vielleicht nicht so gewohnt sind. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, umso eindrücklicher werden die Aussagen und die Bilder gerade des Hebräerbriefes. Und er gibt uns einen ganz neuen Blick für das, was er, Jesus, an uns getan hat. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den Totenwerken zu dienen dem lebendigen Gott. Lieber Herr, hilf uns, dass wir dir dienen mit unserem ganzen Leben. Amen. Wenn man heute eine Zeitung aufschlägt oder sie heute Nachmittag irgendwo ein Radioprogramm oder auch im Fernsehen ein christliches Programm andrehen, da wird sicher viel vom Gekreuzigten gesprochen werden. Aber merkwürdigerweise haben all die Sendungen und die Ansprachen immer dieses Ziel, so etwas darf es heute nicht mehr geben. Man staunt. Sind die Menschen so anders? Aber überall ist die Begeisterung da. Nun, wir werden unsere ganze Kraft zusammennehmen und arbeiten an einer neuen Welt. Und dann münden auch diese Gedenkveranstaltungen meist in einen Aufruf, sich diesem oder jenem irdischen Heilsprogramm anzuschließen und damit in die Spur Jesu zu treten. In der Tat ist das heute in unserer Welt eine Überlebensfrage. Das spürt ja jeder. Wo die Mächtigen der Welt gegeneinander stehen, man spürt die Fronten, die sind so gereizt. Da sagen die anderen, ihr müsst doch jetzt mithelfen als Christen. Habt ihr da nicht einen Weg? Es darf doch nicht so gehen wie bei Jesus, den hat man einfach totgeschlagen und dann, was hat er erreicht? Er steht als einer jener Märtyrer, von denen es in dieser Welt sehr viele gibt. Aber Jesus hat sich nie bekümmert um die Frage, wie unsere Welt wohnlicher wird. Obwohl das eine wichtige Frage ist. Hören Sie genau zu, es ist eine wichtige Frage. Jesus hat sich merkwürdigerweise nie darum bekümmert, wie man das schreckliche Römerjoch abschütteln kann. Es ist doch eine wichtige Frage. Er hat sich mit keinem Wort an dieser Diskussion beteiligt. Und als sie hinausführen, die Römersoldaten, war das nicht der Grund, dass er ein Aufrührer ist. Jesus hat nicht einmal zu dem ungerechten und ausbeuterischen Steuersystem irgendwo ein Wort gesagt, obwohl das doch nötig gewesen wäre. Die Menschen litten ja darunter. Sie wurden ja mit ihren täglichen Sorgen nicht mehr fertig. Da hat Jesus mit einer Deutlichkeit, dass es keiner übersehen kann, sich so distanziert, weil er gesagt hat, in diesen Dingen liegt das letzte Heil nicht. Auch wenn's heute alle meinen. Und ich möchte, dass Sie widersprechen, wo Sie auf diesen Gedanken treffen, als ob das die ersten und letzten Fragen sind, die wir zu bewegen haben. Das sind wichtige Fragen, ganz unbestritten. Aber es sind nicht die Heilsfragen. Sie müssen ja nur einen Augenblick ins Neue Testament reinschauen, dann wissen Sie, von was Jesus gesprochen hat. Jesus hat mit einer Klarheit durch alle seine Worte gesagt, diese Welt leidet noch mehr als an all den Dingen, noch mehr als am Römerjoch, noch mehr als an der Ungerechtigkeit des Steuersystems, noch mehr als am Unfrieden leidet sie an der Gottferne. Dann sagt man ja heute, das bewege den modernen Menschen nicht mehr. Tatsächlich interessiert es ihn nicht. Er überlegt sich der moderne Mensch, wie esse ich, wie kriege ich mehr Geld, wo mache ich meinen Urlaub, wie kann ich möglichst viel Lust gewinnen in meinem kurzen Leben und wie sterbe ich möglichst unproblematisch, ohne viel leiden zu müssen. Aber Jesus hat das nicht einfach behauptet, sondern Jesus hat den Menschen gekannt, auch den Menschen des 20. Jahrhunderts. Und wir wollen heute einfach in diesem Gottesdienst da stehen bleiben und das Ärgerliche hören, das uns gegen den Strich unseres Denkens geht. Und Jesus sagt, die Hauptnot deines Lebens ist, dass du die Verbindung mit Gott verloren hast. Und wir wollen ihm widersprechen und sagen, Herr Jesus, es stimmt doch gar nicht. Ich habe Probleme bei uns zu Hause in der Familie, da ist Krieg. Herr, ich habe Probleme finanzieller Art. Herr, ich habe gerade Arbeitsplatzprobleme. Herr, ich habe gerade Prüfungsnöte. Herr, ich habe Krankheit. Nein, er sagt nein. Die viel größere Not, die erst die anderen Nöte so schwer machen, ist das, dass du die Verbindung mit Gott verloren hast, dass du davongelaufen bist, seinen Frieden nicht mehr hast und seine Kraft nicht mehr kennst. Und das hat Jesus in diese Welt hineingerufen, dass sie gar nicht mehr weiß, was zu ihrem Frieden dient, auch da, wo sie den Frieden suchen. Jetzt habe ich es wieder ein wenig untergeteilt, damit wir in der Fülle der Gedanken so noch ein Gerüst haben, an dem wir uns orientieren können. Ich möchte zuerst vom Elend reden, von unserem Elend. Das verführt ja so, dass wir jetzt in der Passionsgeschichte über das Elend der anderen reden. Dass wir da reden, wie die da Jesus behandelt haben und uns ereifern, was da in der Welt genauso bös geschieht. Und man kann sogar über das Elend der Frommen reden. Das waren ja alles ehrbare Leute und sogar Leute, die es gut meinten, wenn sie nicht gerade ein Vorurteil haben und sagen, die Frommen, das sind die Allerschlimmsten, die es überhaupt gibt in der Welt, dann werden sie das ja zugeben, dass das schon erschütternd ist, dass Leute, die mit ganzem ernsthaftem Wollen Gott dienen wollen, so weit sich entfernen können vom lebendigen Gott, dass sie gegen seinen Sohn kämpfen. Aber ich will Ihnen was anderes zeigen an der Passionsgeschichte. Wie Jesus da so gefoltert wird. Das ist uns ja nicht das erzählt, dass wir eine Aktion machen gegen Folter. Das dürfen Sie, es ist gut, wenn Sie es machen, aber das ist nicht der Sinn der Passionsgeschichte. Sondern da wird gezeigt, was Menschenleben ist. Drei Faustschläge ins Gesicht und dann, wie sieht das jämmerlich aus? Man muss nur ein bisschen am Lack des Menschen kratzen. Ich war heute Morgen so froh, dass ich meinen Scheitel wieder sauber hingekriegt habe. Sehe ich einfach besser aus. Oder dass man ein sauberes Hemd hat und einen rechten Anzug. Das kleidet uns ja. Aber wenn man das alles auszieht, dann kommt die ganze Erbärmlichkeit des Menschen zum Vorschein. Und wir muten uns das gar nicht zu, das uns einzugestehen, was wir sind. Wenn wir uns heute an unsere Kraft freuen, dass wir denken, Mensch, dein Leben, das ist ja Staub und Asche, das zerfällt. Schau es mal auf dem Friedhof an, wie vergänglich dein Leben ist. Die Passionsgeschichte ernüchtert uns. Schau doch mal den Menschen an. Da steht Jesus da und er ist ein Bild des Menschen. Wie der Gouverneur Pilatus aus seinem Palast hervortritt, da muss er da sagen, was für ein Mensch. Welch ein Mensch. Ein Jammerbild von Mensch. Ein Elendsbild. Das rührt doch jeden. So arm, so schwach können Menschen sein. Und das, was wir oft als Fassade tragen, Und dann, wenn wir so voreinander mit unserem Können prahlen und mit unseren Leistungen, wenn das alles wegkommt unter dem Spott und unter den Attacken der anderen, was ist das da noch? Was für ein Mensch? Und das hat Jesus ja eigentlich demonstriert, das ist das Leben, das er auf sich nahm. Wir hatten in dieser Woche im Hebräerbrief immer beobachtet, dass er nie von Jesu Fleischwerdung redet, von der Menschwerdung Jesu, ohne noch einmal zu sagen, dass er aus der Macht Gottes kommt. Jesus braucht von uns keine Tränen des Mitleids. Er ist der große, erhabene Herr der Welt, der einmal Gericht hält, vor dem wir stehen, und der unser Leben überprüft, wo alles ins Licht gezogen ist. Jesus braucht kein Mitleid. Aber er stellt in dieser Passionsgeschichte dar, wie elend wir sind, wie schwach, wie klein. Und da sollte man sich drunter beugen und sagen, das sind wir. Und wenn dann die anderen Personen, die da in dieser Passionsgeschichte handeln, mit den Schlägen und den Spottworten ins Bild kommen, da geht's uns wieder so wie dem Kind, das vor dem Spiegel steht und sich furchtbar amüsiert, dass da hinten ein Figürchen ist und dass das Figürchen so grinst und dass das Figürchen so mit dem Hand wackelt. Und dann merkt das kleine Kind auf einmal, das bin ja ich, das sind ja meine Bewegungen, die da wiedergespiegelt werden. Und lesen Sie bitte die Passionsgeschichte nie anders. Dass wir vor Gott alles Gute und Schöne machen wollen und meinen, ihm zu dienen. Und dabei sperren wir uns gegen den Anspruch Jesu. Und wir wollen sein Wort nicht hören. Und wir kämpfen gegen ihn. Die schlimmsten Sünden sind ja gar nicht die Sünden, für die man Leute ins Gefängnis sperrt. Wissen Sie, was die schlimmsten Sünden sind? Das Abweisen Jesu. Herr, ich brauche dich nicht, ich bin gut. Und der Sohn Gottes blutet sich für uns bis zum Tode und wir stehen hin und sagen, ach, es geht auch sicher ohne Gnade und das ist heute nicht das aktuelle Predigtthema und wir müssen vielleicht mehr unsere Aktion ins richtige Licht drücken. Und Jesus hat doch gesagt, merkst du nicht dein Elend, da ist keiner, der irgendetwas Gutes tun kann, ohne mein barmherziges Eingreifen. Sie können Ehen schließen oder große Berufspläne fassen. Sie werden nichts erreichen vor Gott. Es wird leer bleiben ohne sein barmherziges Versöhnen. Und wenn dann immer wieder gesagt wird, aber in unserer Zeit ist das doch kein Thema, war das zur Zeit Jesu ein Thema? War das zur Zeit von Adam und Eva ein Thema? Die haben sie versteckt. Und man sagt, Herr, was ist los? Wir wissen nicht. Sie haben Schuld geleugnet. Ich möchte ein ganz kühnes Wort sagen. Ohne Zweifel sind viele der heutigen seelischen Erkrankungen, viele, nicht alle, viele, ursächlich davon bedingt, dass wir die Vergebung der Schuld nie konkret erfahren haben. Dass wir dauernd leugnen statt bekennen. Das sind Dinge aus ihren Jugendtagen, die heute Jesus wegnehmen will. Da steht etwas da von dem Gewissen, das belastet ist. Und man möchte es gar nicht wahrhaben, man kann das verdrängen. Und ich behaupte, dass das heutige Reden über die Sünden der Väter nichts weiter als ein Verdrängen der eigenen Schuld ist. Und wenn man in unserem Jahrhundert, das den Rekord an Blutschuld aufgestellt hat, ausgerechnet bei uns als Deutschen sagt, Sühne ist nichts für uns, das ist eine alte Vorstellung. Und gleichzeitig spürt, dass man das Alte überhaupt nie bewältigen kann, da möchte ich Ihnen sagen, dass das das Schönste und Befreiendste ist, wenn Sie erleben, Jesus ist die Sühne, das Opfer heißt es hier. Er hat sich selbst dargegeben, als Opfer dargebracht, um uns zu reinigen von den toten Werken.
Und wenn Sie das in der Stille aussprechen, da kommt in Ihr Leben die große Erneuerung. Da kann Gott einkehren. Da braucht's mal ein Loch, durch das er eintreten kann in Ihr Herz. Anders kommen Sie nie zum Glauben. Das kann man nur über der Gnade erfahren, über seiner größten Wohltat. Es gibt kein Geschenk, das so groß ist wie das Geschenk der Gnade. Und aus dem kommen alle anderen Gaben. Wenn Ihnen später Gott seinen Geist gibt, wenn Sie fröhlich ihm dienen können, wenn Sie große Taten für ihn vollbringen, dann kommt das alles aus diesem Wunder der Annahme, dass er in Ihr Leben eintritt und Sie reich beschenkt. Sie dürfen diese Vergebung annehmen und Sie dürfen zu Christen gehen und Sie dürfen zu Ihrem Seelsorger gehen und sagen, ich will das empfangen über meinem Leben. Ich will die Vergebung zugesprochen haben. Jesus Christus für mich gestorben. Und dann will ich all die Schuld bekennen, die mich belastet hat. Ich will Sie auf etwas Interessantes aufmerksam machen. Wenn Sie einmal versuchen, Menschen miteinander auszusöhnen, etwa zerstrittene Leute in einer Familie, da können Sie tun, was Sie wollen. Da werden Sie sogar Einsicht finden. Aber Sie werden selbst dann, wenn beide unter Tränen sagen, wir wollen neu anfangen, es wird keinen Neuanfang geben, weil die Aussöhnung so nicht funktioniert. Eine Aussöhnung funktioniert immer erst, wenn Schuld vor Gott von beiden bekannt ist. Eine ganz merkwürdige Sache, dass da erst die ganze Last der Erfahrung, die man hat miteinander, die ganze Auseinandersetzung, die muss weggenommen sein. Wie wir vorhin das Lied von Bodelschwing gesungen haben, da steht uns das ja vor Augen, wie Bodelschwing, er hat den Augenblick nicht mehr erlebt, der Doktor Brandt, der die ganze schreckliche Euthanasie der Behinderten angeordnet hat, dass er jetzt wieder aufgewühlt wurde, vor Gericht stand, dann haben die Anstalten Bethel ein Gnadengesuch für ihn eingereicht. Weil sie wussten, dass dieser Bodelschwing 1941 ein dreistündiges Seelsorgegespräch mit diesem Arzt geführt hat. Niemand weiß, was gesprochen wurde. Aber nach diesem Gespräch wurde die Tötung der Geisteskranken sofort abgebrochen. Das gibt es, dass Menschen etwas ahnen von den Gottesordnungen und von Schuld und dass man dann selbst über der Tötung von 100.000 Menschen sagen darf, aber ihm gilt auch die Gnade Jesu. Sogar so, dass man vor einem irdischen Gericht um Gnade bitten darf. Er wurde später hingerichtet. Und ich will gar nicht die ganzen Fragen aufwerfen, nur das sagen, dass Christen eine herrliche Botschaft haben, dass es Vergebung gibt. Und dass Altes begraben werden darf, da wo es vor Gott als Schuld bekannt ist. Das wollen wir nie leugnen und nie so tun, als ob das nicht Schuld war, was in unserem Leben uns so belastet, sondern es ist da. Und nun erleben wir das heute bis tief hinein in unsere christlichen Kreise, bis hinein in die Bibelstunden, und in die Hauskreise und sagt, ich bin gut, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich brauche keinen, der mich rettet. Wenn wir dieses Jahr bei der Ludwig-Hofacker-Konferenz in Württemberg, die ja in Stuttgart in der Liederhalle am Frohen Leichnamstag sein wird, das Thema haben, so rettet Gott. Dann geht es noch einmal darum, dass wir vor Gott gar keine Chance haben. Und wenn es uns heute gelingen würde, alle Atombomben abzuschaffen und ein gerechtes Wirtschaftssystem zu schaffen und alle Nöte zu lösen, wir wären verlorene Leute, wenn wir die Gnade Jesu verwerfen. Er schafft eine Sühne, eine umfassende Sühne. Für alle Menschen. Wie viel mehr wird das Blut Jesu Christi, der sich selbst als Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Das ist groß, dass wir das wissen können. Aber jetzt das Zweite. Es geht um unser Leben. Ja, manche haben Angst, wenn da immer wieder von unserer Schuld gesprochen wird. Die sagen, das lähmt uns doch. Es wird ja heute durch die modernen psychologischen Erkenntnisse uns das oft genug vorgehalten. Ihr macht ja die Menschen befangen durch euer Reden von Schuld, ihr lähmt sie. Der Mensch ist doch gut, lass ihn doch einmal sich frei entfalten. Und tatsächlich ist das so, dass Gott uns Leben schenken will. Aber wie kriegen wir Leben? Es ist heute ein Lebenshunger da und jeder will die Botschaft vom Leben hören. Wissen Sie, dass die Todesbotschaft von Karfreitag Leben bringt? Der Ostertag beginnt eigentlich am Karfreitag. Dem Augenblick, wo die alte Last, die auf mir liegt, das unrechte Leben, das Leben des Ungehorsams, unterm Kreuz Jesu vergeben ist, in dem Augenblick kann das Neue beginnen. Es ist ja ein unbegreifliches Geheimnis. Wie ist das denn? Durch die Sühne Jesu krieg ich Vergebung. Ist ja jeder schon einmal darüber meditieren gesessen und sagt, ich verstehe das nicht, ich komme da nicht richtig mit. Warum hat das Opfer Jesu für mich dieses neue Leben bewirkt? Und wenn Sie jetzt erst recht zu einem kommen und sagen, du musst das annehmen für dich, du musst die Vergebung Jesu annehmen, dann löst sich auch die ganze Sinnlosigkeit deines Lebens. Dann schüttelt er mit rechten Kopf und sagt, ich verstehe nicht. Karl Heim, der große Theologe und Denker, hat ein Bild gewählt, ganz simpel und so ist unsere Welt gegriffen. Er erzählt von einer großen Maschinenanlage in einer Fabrik. Ein ganz kompliziertes Werk, wo all die Räder ineinander greifen und produziert wird. Und plötzlich stehen alle Räder still. Und dann kommen die Mechaniker und sie sagen, da muss man alles auseinanderschrauben und vielleicht ganz neu zusammensetzen. Und sie überlegen sich und jeder hat neue Pläne und neue Gedanken. Da kommt der Betriebselektriker. Und der Betriebselektriker sagt, ein Moment. Und er steigt ein paar Treppen in den Keller runter und da hat es einen Kasten und er sagt, da ist bloß ein Problem bei der Stromzufuhr. Und dann setzt er eine neue Sicherung ein und dann läuft die Maschine. Und das ist ganz schlicht gesagt, was das Evangelium uns ankündigt. Dass da unser Leben so schwierig geworden ist und immer läuft, dass jedes Leben zur Qual wird und wir einander zur Qual werden, leiden in dieser Welt, dass statt Liebe und Eintracht Krieg und Streit herrscht. Woher kommt denn das? Da ist eine Stromzufuhr unterbrochen. Da kann Gott nicht mehr in unser Leben reinwirken. Und nun kommen die Fülle von Gedanken, wie man das alles in unserer Welt neu ordnen muss. Man nennt das Ideologien, Heilslehren, wie dann die Lösung kommt. Es muss gar nichts verändert werden. Wenn Menschen wieder an den Stromkreislauf Gottes angeschlossen werden, wenn sie von seiner Kraft bewegt werden, dann geschieht das Neue. Und jetzt möchte ich es noch einmal bei Ihnen konkret sagen. Solange Sie mit unvergebener Schuld leben, werden Sie nie Freude an Gott bekommen, wird das Wort der Bibel Sie nie trösten können. Bleibt Ihr Glaubensleben kalt und kühl? Erst da, wo Sie es aussprechen und ins Licht Gottes hineingehen und sagen, daher ist meine Schuld, und es ihm bekennen, da kann Gott Sie erneuern. Und da kommt Leben in Fülle zum Vorschein. In großer Fülle kommt das zum Vorschein. Und so ist das Kreuz Jesu das uns in die Schicksalsstunde hineinstellt. Wie stehst du da mit deiner Schuld? Wie ist das bei dir? Hast du Vergebung? Kann er dich beschenken? Wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Jetzt haben wir nur eins noch nicht ausgelegt. Der Hebräerbrief, der braucht nämlich immer ein gründliches Nachdenken. Was meint denn das? Von den toten Werken reinigen. Zu allen Zeiten haben fromme Leute sich vor Gott etwas eingebildet und gesagt, schon recht mit der Vergebung, man braucht das ja schon, wir haben alle so fehlerhafte Anlagen in unserer Person, aber schließlich habe ich doch auch manches Gute mit meinem Leben machen können. Und der Hebräerbrief nennt das tote Werke. Aber das war doch gut. Aber sie haben nichts von der Auferstehungskraft Jesu in sich, diese Werke. Wir können viele Taten tun und sie bleiben leer. Für Gott unbrauchbar, wie eine leere Hülse. Das Wunderbare hat uns ja Jesus gezeigt. Er verlangt gar nicht von vielem, was wir hergeben müssen. Er will nur selber mit seiner Kraft uns bewegen. Das ist das, was am Karfreitag uns verkündigt wird. Das sind Menschen, die ihr Leben einfach ihm hingeben und dann wirkt er in Macht in diesen schwachen Menschen. Seine Kraft ist überströmend tätig und wirkt. Wie viel mehr wird das Blut Jesu unser Gewissen reinigen von den toten Werken, dass sie uns nichts mehr bedeuten. Dass wir die Einbildung fahren lassen und sagen, bin doch ein rechter Kerl. Dass wir durchs Blut Jesu unseren Stolz wegnehmen lassen. Nein, Herr, das ist so. Solange wir leben, sind wir von deiner Gnade und von deinem Blut abhängig. Dass uns Gott heute freundlich anschaut, dass wir ihm nahen dürfen, hat nur einen Grund. Das Opfer Jesu. Anders können wir uns ihm nicht nahen. Dass unsere Gebete erhört werden im Opfer Jesu, der uns reinigt von den toten Werken. Und selbst alle frommen Werke, die wir hier in der Kirche oder für das Reich Gottes getan haben, sind leer, wenn sie nicht von diesem Blut Jesu gezeichnet sind, von seiner Gnade, die einfach so überwältigend und gütig uns getroffen hat. Noch ein letztes. Das ist für alle. Ich habe heute das überschrieben, wählt das Leben. Gerade da, wo in so vielen Karfreitagsansprachen auch vom Leben gesprochen wird, da meinen wir ein anderes. Das Leben, das man da empfängt, wo man das verkehrte, vor Gott verfehlte Leben offen ausspricht und sagt, Herr, das ist wahr, was wir einst gelernt haben, dass du mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hast, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Ich darf dir dienen, mit dem schließt es hier. Er hat uns gereinigt zu dienen dem lebendigen Gott. Wie war das, wie die schwachen Leutchen ums Kreuz standen, die Jünger Jesu? Dann wurden sie solche brauchbaren Diener Gottes. Ahnen Sie, was da kommt, wenn die Versöhnung Jesu bei ihnen kommt? Ich verspreche es Ihnen, der Tag wird neu sein. Ihr Leben wird neu. Sie müssen es jetzt annehmen. Sie müssen einfach sagen, ich will das vor ihm bekennen und ausbreiten und seine Vergebung konkret für mich annehmen. Zu dienen dem lebendigen Gott. Dann versteht man, was das bedeutet. Jeder Tag meines Lebens ist ein Geschenk. Und das hören jetzt unsere Kranken mit, die immer wieder von der Frage umgetrieben sind, aber warum muss ich so schwer hindurch? Und dann sage ich, dass sie dienen mit der letzten Kraft, die sie haben. Wir haben gestern in unserer Arbeitshilfe für Brüder einen Brief bekommen, den ich einfach weiterlesen, Ihnen vorlesen will, weitergeben will. Liebe Freunde, es ist eine 49-jährige Frau in einem Pflegeheim. Geld habe ich nicht. Aber darf ich für Ihre Anliegen beten? Es ist mir ein Anliegen. Da Gott mich in die Stille geführt hat, Rollstuhl, Bett, Zimmer, habe ich eine großartige Entdeckung gemacht, die Fürbitte. Dadurch ist mein Leben so reich ausgefüllt worden. Außerdem werde ich auch gesegnet und stehe mit der weltweiten Gemeinde in Verbindung und darf daran teilnehmen. Ich lebe seit anderthalb Jahren in einem Pflegeheim und bin sehr glücklich. Ich darf durch mein Dasein für andere da sein und werde so von Gott gebraucht. Ich darf alle lieb haben. Schicken Sie bitte Ihre Anliegen in Verbundenheit. Wissen Sie, wie das ist, wenn man an den Stromkreislauf Gottes wieder angeschlossen wird? Wo man jede kleine Kraft, die man noch hat, als Wunder und Gnade empfängt. Ich wollte eigentlich schließen und sagen, es geht am Karfreitag nicht bloß um Vergebung von Schuld, sondern um Welterneuerung, aber in ganz anderem Sinn, als das heute immer wieder dann in den Mund genommen wird, wo Jesus zum Parteimann gemacht wird, für irgendwelche Programme. Es geht um eine Welterneuerung, wo die Dinge wieder ins Lot kommen, wo Friede in der Welt geschieht, Versöhnung. Und Paulus hat die Christen aufgerufen, ich bitte euch nun an Christi statt,
Lasst euch versöhnen mit Gott. Dein Leben muss angeschlossen sein an diese Wirksamkeit Gottes, der erneuert und heiligt. Und ich möchte Sie bitten, dass das bei Ihnen geschieht und Sie die erneuernde Kraft Jesu erleben, der Ihr Leben vollständig erneuern will durch diese Versöhnung, durch sein Opfer, durch die Vergebung, die er Ihnen konkret zuspricht, über viel, viel schwerer Schuld. Amen. Und nun singen wir, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte, 420 alle Verse. Wir wollen beten. Herr, du hast die eine große Versöhnung gestiftet. Und dann stehen wir hin und sagen, wir brauchen es nicht. Wir wollen selbst unser Leben ein wenig bessern, obwohl wir doch nicht eine einzelne Versündigung ungeschehen machen können und ihre schrecklichen Folgen aufheben können. Herr, du kannst uns jetzt frei machen, nicht bloß von der Schuld und der Anklage, sondern auch von all den bösen Bindungen, die uns beherrschen. Du weißt um den Unfrieden, um die Ich-Bindungen, um die Bitterkeit, um die Hassgedanken, wie unser Leben oft sich selbst zerstört hat und wie wir die große Gabe, die du uns anvertraut hast, nur für uns wie einen Raub genommen haben. Wir möchten dich bitten, dass heute Versöhnung angenommen wird, deine Versöhnung, dass keiner unter uns ist, der nicht
von deiner Heiligkeit getroffen ist und in deinem Licht Sünde bekennt und vergeben bekommt. Hilf uns dazu, dass wir nichts mehr haben, was uns von dir trennt. Hab vielen Dank, dass du in deiner großen Liebe jeden teilhaben lässt an deiner Vergebung. Und wir wollen das weitersagen, wo so viele Bedrückte sind, so viele Menschen, die über die heimlichen Wunden ihres Lebens nicht reden wollen, dass wir ihnen Vergebung vermitteln, die du schenkst, und sie so wieder anschließen an deine Kraft, dass du wirken kannst und die Welt erneuerst durch deine göttliche Kraft. Herr, lass das doch konkret heute geschehen. Und wir wollen dich auch bitten für unsere Welt im Unfrieden, für alle Spannungen, die da sind. Da lass du deine Versöhnungsbotschaft gepredigt werden von den Christen an allen Orten, dass wir daran erinnern, dass keine Gerechtigkeit sein kann, bis wir durch deine Vergebung gerecht gemacht werden. Herr, hilf uns, dass wir dies verkündigen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 66 den dritten Vers. Freue ich mich, dass neue Gesichter unter uns sind. Ich grüße Sie. Sie müssen nachher diesen Notizenzettel haben, die neu sind, die den nicht haben. Da sind unsere Veranstaltungen drin, unsere Gottesdienste. Am Sonntag haben wir als Spezialangebot einen Gottesdienst für alle, die vergessen haben, die Uhr umzustellen. Also trotz Schulferien um 11:15, die also auf 9:30 kommen und vergessen umzustellen, kommen gerade richtig, können anschließend umstellen, brauchen sie in der Nacht nicht aufstehen. Aber wenn sie dann zum zweiten Gottesdienst kommen an Ostern und haben die Uhr nicht umgestellt, dann können sie nur noch eine Kassette kaufen. Am zweiten Feiertag haben wir nur einen Gottesdienst um 9:30 Uhr. Das Opfer heute erbietet die Kirchenleitung für Stätten des kirchlich-diakonischen Wiederaufbaus in der DDR, besonders für das evangelische Kinderhospital in Altenburg in Thüringen. Und nun wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.